Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit Rolf Lissi, der morgen am Zürich Filmfestival den Preis für sein Lebenswerk bekommt. Career Achievement Award, wie das auf Neuzürichdeutsch heisst. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Am Anfang Musik von Teddy Staufer, 1941, Titelmusik von seinem vorletzten Film «Die letzte Pointe». Ich habe mir eine neue Frage versuchen zu überlegen. Rolf, ist mir nichts eingefallen, darum frage ich dich einfach irgendwie etwas, was mir einfällt. Wer bist du?
Ich bin der Rolf Lissi, du hast es schon gesagt, Regisseur. Da darf ich mir erlauben, noch Autor dazu zu fügen. Also das heisst Drehbuchautor. Mhm. Ganz sicher, weil ich Geschichten zu meinen Filmen immer selber
schreibe. Ja, und bist du mal ein Kameramann gewesen?
Das ist, ja.
Gut, und du bist 84, das darf man laut sagen, oder?
Du kannst so laut sagen wie möglich.
Wie in den Turnschuhen?
Ich fühle mich wie 48.
Ehrlich?
Ja.
Und wie checkst du das ab, ob das stimmt?
Ja, ich weiss nicht, wie ich mich fühle. Mhm, ich höre mich rein und habe das Gefühl, life is a wonderful thing.
Gut, also, und wie würdest du dich denn als Typ so beschreiben, als 48-jähriger Typ?
Als 48-jähriger Typ, was ich ja eben nicht bin, und das ist ja die Tragik.
Ah, jetzt reden wir also, schon von Tragik.
Ja, natürlich. Los, Roger, der Mensch ist in seinem Kernwesen ein tragisches Wesen, weil er mit seinen eigenen Widersprüchen nicht fertig wird.
Du weißt ja, dass auch dein Idol, oder vielleicht auch mein Idol, wo die Alan, was er dazu gesagt hat, wo man ihn gefragt hat, was er vom Tod hält, hat er gesagt, ich bin dagegen.
Er hat es noch besser gesagt. Er hat gesagt, ich habe keine Angst vom Sterben. Ich will einfach nicht dabei sein, wenn es so weit ist. Und das ist ein genialer Satz.
Oder? Absolut. Also gilt das auch für dich?
Ja, selbstverständlich.
Okay. Also, jetzt kommst du einen Preis über. Im schon ein bisschen vorgeschrittenen Alter von 48 Jahren.
Also ich habe schon mal einen bekommen fürs Lebenswerk.
Jawohl.
Von 2012 vom Bund.
Aha.
Der hast Quarz, der Ehrenquarz.
Also du hast mehr als ein Leben, oder was?
Ja, die haben gemeint, ich höre dann auf, wenn ich den habe.
Aber du hast nicht Glück gelassen.
Nein, ich lasse nicht Glück. Weißt du? Mich hat man gefragt bei der letzten Pointe, ja, das ist jetzt Ihr letzter Film. Er hat gesagt, wie kommen Sie da? Ja, die letzte Pointe. Er hat gesagt, das ist ein Titel. Das hat mit mir nichts zu tun.
Irgendwie hat es aber doch ein bisschen doppelte Bedeutung gehabt, weil du hast auch nicht können damit rechnen, dass du nochmal einen Film machst. Und jetzt ein Film, der eigentlich fürs Fernsehen geplant wurde, ist, kommt auf der grossen Leinwand, kommst einen Preis über fürs Lebenswerk. Warum? Man fragt sich. Und dann würde ich sagen, vielleicht bist du auch ein bisschen Corona-Gewinner, weil nicht viele Ausländer haben können eingeflogen werden.
Ja, das ist deine zynische, satirische Ader, die du hast. Da muss ich dir leider widersprechen. Weil der Christian Jungen hat gefunden, es ist Zeit, dass du mal in Zürich etwas überkommst. Weil, wenn ich dich frage, weißt du, wenn ich den letzten Zürcher Filmpreis also für einen Film bekommen habe?
Nein, weiss ich nicht.
1975 für Konfrontation.
Und das war eigentlich dein erster Film?
Nein, mein zweiter.
Oder ganz am Anfang, ja. Aber der erste, der
35 Jahre.
Gut. Aber du weißt ja, was der Billy Wilder zu diesem Thema gesagt hat?
Ja, natürlich.
Was hat er gesagt?
Im hohen Alter kommt jedes Arschloch seine Auszeichnung, der Oscar rüber.
Nein, er hat gesagt, Preise sind wie Hämorrhoiden. Wenn du genug alt bist, kommt jedes Arschloch dem. Okay, das ist auch ein guter Spruch.
Ja, ich tue mich entschuldigen, ich hätte es so sollen sagen. Und ich weiss, wie ich jetzt ein bisschen aufgeregt bin, habe ich es verwechselt.
Nein, gleich. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Also ernsthaft gesprochen, ich glaube eben, man kann nicht genug Preise bekommen. Und wenn du sagst, von 1975 bis 2020, das sind jetzt 45 Jahre.
Nicht 35, 45 Jahre. Du siehst, ich kann nicht einmal rechnen.
Gut.
45 Jahre.
Und hast du auf das müssen warten und jetzt passiert es. Also was ist es jetzt für dich? Und dann noch am Filmfestival und dann vor grosser Leinwand und dann die grosse Ehre, nicht irgendwo im Helmhaus von 20 Schneus, wo alles Kollegen sind,
wo die Hühner und dann noch einen Film zeigen. Und dann noch einen Film zeigen dazu.
Eben.
Ich hätte den Preis können bekommen, einfach weil ich 84 bin.
Sehr oft passiert ja das, ich weiss es auch in Deutschland, wenn man da die goldene Kamera und Bambi und so, da laden wir einfach Leute ein und die kommen dann, die werden dann also pampern, erstklasse Ticket und so weiter. Und dann kommen sie eben angelockt durch das Versprechen, sie kommen einen Preis über, gehen sie dann nach Berlin oder nach Hamburg. Das ist jetzt da ein bisschen anders. Hat dann der Jungen, der neue Direktor vom Zürich Filmfestival, den Film zuerst gesehen, bevor er dir den Preis übergeben hat? Oder? Gut, es ist ja für das Lebenswerk, es ist ja nicht für den Film.
Eben, darum hat er mir den Preis, ich weiss das seit dem letzten Dezember.
Mhm. Bevor er also eigentlich...
Ich war am Montieren, er hat gewusst, ich bin am Film machen, oder? Wir waren in der Post-Production. Und dann hat er mich zum Kaffee eingeladen und hat gesagt, los, meine erste Amtshandlung als neuer Direktor vom Festival wird sein, dir den Career Achievement Award zu geben. Da habe ich zuerst gemeint, er macht einen Witz. Aber es ist ein April-Scherz, aber es ist Dezember gewesen, und da habe ich es glauben.
Also noch vor Corona? Damit man das festgehalten
hat. Kein Mensch hat an Corona gedacht.
Gut, aber ich finde das noch grossartig, weil in Würde altern ist ja nicht ganz so einfach, und zwar in verschiedensten Branchen. Als Journalist ist es nicht so einfach, als Politiker nicht, aber auch nicht als Filmemacher.
Ja, nein, ja. Filme, damit du Film kannst, einen Film realisieren, musst du fit sein. Das heisst, du musst körperlich und, wenn es möglich ist, auch im Kopf fit sein, damit du die Arbeit, den Aufwand kannst leisten. Weil Film machen ist, ist einfach eine aufwendige, strenge Arbeit.
Eben, das habe ich mich schon gefragt. Und da bin ich aber eigentlich auf das gekommen. Und wieder so eine kritische Frage. Er sagt, ich mache alles oder fast alles in einem Schrebergarten, dann muss ich nicht weit herumreisen und mache dort meine 12-Stunden-Tage und muss dann nicht irgendwie in andere Länder gehen oder x Locations. Ja. Und dann nicht so viele Locations herausfinden.
Ich bin zu dem Film gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
Aber ist das richtig? Ist es ein bisschen einfacher, wenn man es in einem Schrebergarten
findet? Ja. Das hat das Fernsehen gesagt, oder? Und dementsprechend ist das Budget ein bisschen tiefer gewesen.
Oder? Stimmt ja.
Mein
Sohn, wenn man weniger Location hat, dann kostet es einfach weniger.
Ja, das sagst auch du. Ihr seid eben Filmleihe.
Ja, danke.
Sag das. Ja, nimm es nicht persönlich.
Wohl, ich bin also immerhin Chef von Sat.1 und wir haben pro Jahr x Filme produziert, Fernsehfilm und Fernsehserie. Einfach nur noch als beide
Roger,
müssen.
Das ist richtig. Das habe ich auch nicht gemeint, sondern ich rede vom Film machen. Weißt du, was das heisst? Was das heisst? Das ist an der Front, im Schützengraben. Wenn du sagst, der Schreibergarten, das hat das Fernsehen gesagt, das ist ja ein Drehplatz. Sag das einmal meinem Sohn, Elia, der die Kamera gemacht hat. Da hörst du nicht etwas anderes.
Was sagt er?
Ja, die Sonne wartet nicht, bis wir parat sind. Verstehst du? Wir müssen uns nach der Sonne richten und so müssen wir filmen. Und der Tag hat bekanntlich, solange die Sonne scheint, vielleicht 19 Stunden.
Finde ich es nicht ein gutes Gegenargument.
Ja, das ist genau das. Weil jetzt, wenn du gute Arbeit machen willst, dann brauchst du Zeit. Das ist ganz einfach. Weil es geht nicht darum, was du für eine Geschichte erzählst. Das Thema ist eigentlich egal. Es geht darum, wie man es erzählt.
Gut, also ich habe den Film natürlich noch nicht gesehen. Ich kann auch nichts darüber sagen. Hast du das Gefühl, er ist gelungen?
Ja, das ist jetzt vielleicht wieder eine Frage. Ja, meinst du, ich lasse einen Film, der nicht gelungen ist, auf die Leinwand?
Ja, aber du hast auch schon Filme draussen gehabt. Also wenn ich so in meine Erinnerungen grabe, nach dem riesen Erfolg von Schweizer Mafia, ist nachher Kassettenliebe gekommen, hart kritisiert worden, unter anderem auch von mir.
Und wie?
Und du bist verrückt worden. Ja. Und hinterher hast du gesagt, im Nachhinein verstehst du auch die Kritik.
Ja, jetzt will ich dir dazu etwas sagen. Es ist mir nicht darum gegangen, dass man den Film kritisiert. Das kann man immer. Aber es ist mir um die Häme gegangen und um die Schadenfreude. Verstehst du? Der Neid, der wird gross geschrieben in unserem Land. Und die Gelegenheit, der Lissi von Wolke 7 nach Schweizer machen, wieder runterzuholen auf den Boden, ist eben dann gelungen. Weil ich bin auf den Boden gekommen, oder? Und das Problem war ganz woanders. Heute habe ich mich mit dem Film versöhnt. Ich habe schon gesehen, wo die Probleme von dem Film sind. Aber es war der erfolgreichste Film im Kino in der Saison 81-82 mit über 200'000 Zuschauern.
Gut, dann muss man sagen, nach 1 Million bei Schweizer machen, ist es 200'000 nicht ganz so hoch gewesen, weil natürlich ist es logisch, du hast eine gute Vorgabe gehabt. Aber kann man auch sagen, dass die Erwartungen, die daneben waren, auch an dich, an deinen Film, vielleicht auch deine eigenen Erwartungen durch Schweizer machen einfach die unersättlichen gestiegen sind?
Ja, natürlich. Ich hätte umgekehrt machen. Ich hätte zuerst Kassettenliebe machen. Da wäre der Film nämlich anders diskutiert worden. Da hätte man mal gesehen, dass ganz tolle Schauspieler dort drin sind, dass die Geschichte nicht ganz aufgeht. Aber das wäre dann schon höhere Schule von der Kritik gewesen. Und nachher wäre Schweizer machen gekommen. Ja du, dann wäre ich jetzt noch auf Wolke 7.
Aber der Schweizer Macher eben, ist so ein riesen Erfolg. Und das ist der Unterschied zwischen dir und Woody Allen.
Wieso?
Der Woody Allen, du hast seine Autobiografie, glaube ich, auch gelesen.
Seine?
Ja.
Ja, und wie habe ich sie gelesen? Es ist ein grossartiges Buch.
Und was hat er geschrieben? Er hat nie einen ganz grossen Kinoerfolg gehabt. Im Gegensatz zum Rolf Lissi.
Nein, komm.
Mal! Nein, doch, er hat viele Filme gemacht, aber richtig an der Kinokasse hat es nie geklingelt.
Es ist
schreibt
einfach,
er?
Das ist schon richtig, aber weißt du, die Amerikaner leben die anderen Sphären. Willst du mal schauen, wie er wohnt in New York und wie ich wohne da in Zürich? Also ich meine, ich tue ja nicht reklamieren. Es ist alles wunderbar. Ich wollte nur sagen, man kann das nicht vergleichen.
Gut, aber du warst in einem Land der Grösste und er ist in vielen Ländern eigentlich kinokassenmässig ein mittlerer Erfolg. Ist ja logisch, wenn du Nummer 1 bist in Amerika, bist du Nummer 1 in der Welt. Wenn du Nummer 1 bist in der Schweiz, bist du für ein Jahr lang in einem kleinen Land Nummer 1. Ist natürlich eigentlich
weißt
unfair.
Weißt du was? Roger, ich bin gegen das Kompetitive. Ich mag das nicht. Ich mache keine Rangliste. Weil es ist mein Lieblingsfilm, werde ich immer wieder, weil es ist ihr Lieblingsbuch. Lieblingsmusik. Ich sage, ich habe kein Lieblings, nichts. Ich habe vieles, was mir gefällt. Und ich habe natürlich Filme und Theaterstücke und Bücher und Songs, die ich bevorzuge. Aber es gibt da keinen Wettbewerb bei mir. Und das ist so. Es gibt nur etwas, um was ich Woody Allen wirklich beneide.
Dein Handy könnte man da auch noch abstellen.
Entschuldigung. Sorry.
Ba-da-ba-da-bam.
Es tut mir leid. Warte jetzt, was muss ich machen?
Ja, das musst du mich nicht fragen. Gut, also.
Ist gut.
Um was beneidest du Woody Allen? Nein, machen wir zwischen der Musik. Machen wir einen Cliffhanger. Machen wir einen Cliffhanger. Was ist der nächste Titel?
«Traveling on Life» vom Oscar Peterson Trio.
Bei mir ist der Rolf Lissi, der morgen zum zweiten Mal einen Preis für sein Lebenswerk überkommt. Und er uns jetzt erklärt, was ist der Unterschied zwischen ihm und Woody Allen?
Woody Allen kann die Filme machen, die er findet, die muss er machen und die macht er. Und das redet ihm niemand rein. Er hat seine Leute, mit denen er zusammenarbeitet, und er ist ein Treuer. Er ist eigentlich in Hobhut von einer Umgebung mit Freunden, die ihm Vertrauen haben. Also, immer gehabt, seit er 16 ist. Das ist unglaublich.
Nein, also wenn ich sein Buch richtig gelesen habe, vielleicht haben wir nicht das gleiche Buch gelesen, er ist dann irgendwie beschissen worden von seinen Leuten, hat die verklagt, während Jahren seine engsten Freunde haben ihn betrogen. Es ist genau das Gegenteil.
Nein, Entschuldigung, das ist genau nicht so. Du tust da Gewicht verschieben, weil das Problem, das er jetzt in seinem hohen Alter noch hat müssen erleben, beziehungsweise nein, seit 25 Jahren, ist die Geschichte mit dem Mia Farrow. Und das müssen wir jetzt da nicht
ausbreiten. Ja, das ist eine zweite Sache.
Das ist so eine grausame Höllenfahrt.
Aber wir müssen über das schon reden. Weil in der Zeit von Me Too, ja. Harvey Weinstein, ist eben auch Woody Allen, vor allem von seinem eigenen Sohn, Ronan, ist er da durch alle Höllen durchgetrieben worden. Und vor allem seine Ex-Frau Mia Farrow, die Mia Farrow ihre Stieftochter, einfach um es ein bisschen klar zu sagen, geheiratet hat. Schon ein eine spezielle Konstellation.
Ja. Ja.
Und wird jetzt bezichtigt, dass er der Tochter oder eine von diesen Töchtern, die sie sieben war, dass er dort sich sexuell an ihr betätigt hat, obwohl kein Beweis irgendwo vorgelegen sind. Das ist eine ganz üble Geschichte. Und vor allem auch Leute im Filmwesen haben gesagt, mit dem Woody Allen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Seine Filme können in Amerika nicht mehr gezeigt werden. Er ist an vielen Orten persona non grata.
Ja, schlimm, furchtbar. Ja. Furchtbar. Und du tust jetzt ins gleiche Horn stoßen wie alle die, wo für die ist der Woody Allen der zweite Weinstein oder Epstein oder kannst du die alle nennen, Dominic Strauss-Kahn. Das ist natürlich alles an den Haaren herbeizogen.
Aber wie kommst du auf das?
Weil er ist zweimal freigesprochen worden.
Ja,
es hat Augenzeugen, es hat Zeugen, Aussagen gegeben. Darum ist er übrigens freigesprochen worden. Und zwar zweimal von der höchsten Instanz. Das ist, und der Ronan, das was du alles, das sind alle, sie, ihre Kinder sind im Übrigen nicht alle. He? Der Moses redet ganz anders. Brainwashed von der Mutter. Wenn ich das so darf sagen.
Hörst du mir eigentlich zu?
Ja, das hast du gesagt.
Was habe ich gesagt? Ich habe nur den Fall dargelegt.
Ja,
ich habe mir gar keine Meinung dazu geäussert. Sondern ich habe deine Meinung gefragt. Ich bin absolut deiner Meinung.
Ja,
ich glaube, dass der Fall Harvey Weinstein und Epstein ganz anders gelagert ist.
Ja.
Dass da auf bloßen Verdacht hin eine grosse Karriere zerstört worden ist.
Aber ich habe mich gar nicht Du willst einfach wissen, was ich denke und du mich provozieren.
Wieso provozieren?
Entschuldigung,
ich habe gesagt, einerseits hat er sich mit seinen Partner verstritten, grosse Prozesse.
Das stimmt,
und dann
nur zu bedingt.
Und dann gibt es den Fall mit Mia Farrow und Derek Dillon.
Ja.
Das habe ich gesagt.
Ja.
Und dann verwundere ich mich, wie du mir da gerade etwas unterstellst.
Nein, weißt du wieso? Weil ich tue dir nichts unterstellen. Das ist nicht meine Meinung. Dazu mag ich dich zu gut, du bist ein Freund. Da gibt es keine Veranlassung. Sondern was ich sagen will, ist, wie Journalisten, Medienleute und Mitläufer auf ihm rumgehackt haben. Wo die deutsche Übersetzung kam, ist, hat es 5 deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller gegeben, die einem Verlag, jetzt weiss ich nicht mehr welcher Verlag, der Deutsche, gesagt haben, er darf das Buch nicht rausgeben. Das ist Hexenjagd. Das ist ja so grusig, verstehst du?
Aber wie beurteilst
dass man
du das?
Nennen, man
warum?
Muss das benennen.
Ja, ich bin absolut der Meinung.
Ja, eben siehst, dann können wir doch auch mal sagen, wir sind beide gleicher Meinung
absolut,
und finden, dass beide
dass
eine Katastrophe.
Dass man das muss differenzieren und
richtig.
Dass das überschwappt ist.
Okay.
Und dass man plötzlich einfach gesagt hat, das sind Opfer, das sind Täter.
Ja.
Und alles steht von Anfang an fest.
Ja.
Beweis muss man gar nicht mehr bringen.
Voilà.
Ja, also gut. Aber hast denn du ähnliche Sachen, so Übergriffe, hast du das auch erlebt in deiner längeren Filmkarriere?
Dass man mir das vorgeworfen hat? Oder?
Dass du, ja, oder dass du das... Dass, nein, dir nicht.
Jetzt muss ich aber lachen.
Das, nein, dass du Sachen erlebt hast, wo Leute, Regisseure, übergriffig geworden sind gegenüber jungen Frauen.
Ja, also ich habe ja Ohren. und nicht immer augenweich, noch mal bis heutigen Fall nicht dabei bin.
Und?
Aber was ich höre, deutsche Filmregisseure, im Theater passiert es im Übrigen noch viel heftiger, gell, muss man gerade noch sagen. Es gibt einfach Regisseure, die ihre Macht missbrauchen. Das ist eigentlich eine klare Sache. Das ist der Machismus, das Patriarchat, das sich je länger je mehr muss verabschieden muss. Da könnten viele Männer nicht damit umgehen. Verstehst du?
Aber du hast selber nie persönlich erlebt in deinem Umfeld.
In meinem Umfeld?
Oder
nein.
Oder dass Frauen zu dir gekommen sind und sagen, ich habe das und das und das erlebt. Hast du das schon?
Ja, das, also, ja sicher.
Der Fall Dieter Wedel ist ja.
Ja, Dieter Wedel, das ist ja so grusig. Also, ich meine, ich habe eine Schauspielerin gekannt, die das als live, blöd gesagt. Das ist immer aus zweiter Hand. Selber ich in meinem engen Umfeld, vor allen Dingen ich in meiner Arbeit, in meinen Filmen, aber ist das gar nie ein Thema gewesen. Ich habe immer in meinen Equipen eigentlich mehr, es hat immer mehr Frauen als Männer gehabt. Ich arbeite gerne mit Frauen zusammen. Es ist etwas Schönes, mit Frauen zusammen zu arbeiten. Und mir geht es um andere Kriterien. Ist jemand professionell, ist ja gut, weiss er etwas, kann er etwas. Das sind für mich Kriterien.
Gut, also reden wir über den Unterschied zwischen dir und Woody Allen. Sie sind etwa gleich alt. Er hat gerade noch ein paar Filme mehr gemacht, auch noch ein bisschen international.
Ja,
und er hat 2 Oscars über, aber laut eigener Aussage, ich wiederhole es halt nochmal, keinen so einen grossen Erfolg gehabt. Du hast aber fast schon einen Oscar bekommen. Mhm. Nein, du hast ihn nicht bekommen, aber du hast ihn gespielt, den Teddybär, hast einen Film gemacht, wo ein Schweizer kommt einen Oscar über, aber auch das ist dann dem nicht irgendwie gut bekommen, oder?
Nein, er ist zurückgekommen und hat seinen nächsten Film machen, oder? Zürich, über den Alltagsdiebstahl damals, aus dem 68, glaube ich, in der Kasse vom Polizeihauptquartier. Und findet das Geld nicht. Und dann fangen sie an, bocken und machen und tun. Also, das Resultat ist, am Schluss landet er in der Psychiatrie.
Genau. Und das ist ja dir dann auch passiert?
15 Jahre später.
15 Jahre später. Und vielleicht auch an dem gescheitert oder fragen das? Oh, Entschuldigung, ich muss aufpassen.
Nein, du kannst alles fragen.
Ist unter anderem auch das passiert, weil auch bei dir, eben, du sagst im Gegensatz, der Hauptgegensatz zwischen dir und Woody Allen, er hat seine Filme können machen. Du hast seine eben nicht können immer machen, weil er ist in einer anderen Filmwelt, wo man mit kommerziellem Geld schafft. Ja. Er hat einen Schweizer Film, man muss mit Subventionen arbeiten, muss mit Gremien arbeiten, muss Sachen eingeben und dann erlebt man Frustrationen und dann kann das irgendwann zu viel sein. Ist das passiert?
Weißt du, was der Kurt Glor einmal gesagt hat?
Wo leider.
Wo sich suizidiert hat.
Ja.
Weil er verzweifelt und in der Depression.
Mhm.
Er hat gesagt, wir Schweizer Filme sind Gremien geschädigt.
Mhm.
Also, das sagt
also, bei
ihm
ist es am extremsten gewesen. Er hat sich umgebracht. Du bist in die Klinik gekommen.
Ja.
Und,
ich bin von selber in die Klinik
gekommen. Okay. Also, aber trotzdem hast du das Gefühl, du bist an dem aufprallt, an diesem System, an diesem Filmsystem in der Schweiz?
Es wäre nicht richtig, wenn ich jetzt dem System einfach, wenn ich jetzt würde sagen, also das Filmförderungssystem hat mich in Depression getrieben, das wäre, nein, kann man nicht sagen. Aber es ist ein Mosaikstein gewesen, weil es sind immer viele Faktoren, ob du krank wirst, das sind viele Faktoren, genauso wie, dass du gesund bleibst, das passiert nicht nur einfach, weil du jeden Morgen eine saure Gurke isst, oder? Sondern es muss mehres stattfinden. Und bei mir war es so, dass nicht Lebenskrise, nein. Entzündet hat sich ja da, dass ich ein Drehbuch gelesen habe, notabene, das ich selber geschrieben habe, Swiss Paradise, oder? Ich habe es nach 3 Monaten wieder vorgenommen, weil wir den Film im 98 im Sommer drehen. Es war eine mühsame Sache gewesen. Ich habe 4 Jahre daran rumgeknatscht und auch die Finanzierung etc. Und dann ich kann dir noch sagen, wenn es war, am 15. Februar 1998, nehme ich das Drehbuch vor und fange an zu lesen und merke, dass das nicht aufgeht.
Mhm.
Das funktioniert nicht, das Drehbuch. Das ist noch nicht drehreif. Dann hat es im Kopf Klick gemacht. Du kennst mein Buch. ich so fängt es an, das war wie ein Schalter umdrehen und dann bin ich durch gewesen. Von dort weg bin ich in einer Spirale gewesen, die nur noch runtergegangen ist ins Negative, also eigentlich down to hell.
Eben, aber dann bist du eigentlich schon geschwächt gewesen, dass du dem nicht hast können irgendwie begegnen und sagen, jetzt mache ich halt eine neue Fassung. Du hast immer gesagt, die Welt kann eine Hölle sein, Humor ist die Rettung. Und die Rettung ist dort nicht mehr möglich.
Nein, das Lachen ist mir vergangen und zwar so gründlich. Weißt du, das gibt dann auch Ängste in dir. Ich hatte Existenzängste, ich hatte Panik, Freunde haben mir geholfen, das weißt du auch. Und ich habe überlebt. Und ich kann dir sagen, sicher, vielleicht habe ich wirklich etwas dazu beigetragen, ich weiss es nicht. Es hat mit meiner Familie zu tun, mit meinen Freunden. Es hat zu tun, dass ich auch in der Klinik war bei 3 Monaten. Oder? Ich bin 3 Monate ambulant behandelt worden vom Psychiater. Nach 3 Monaten sagt er mir, Lissi, ich würde Ihnen empfehlen, in die Klinik zu gehen. Ich bin nicht Ihr Sterbehelfer. Mhm. Ja, danke schön. Also, jetzt war eine Frage, du weißt das, Burghölzli, Ihre Anstalt. Oder? Die einen haben gesagt, das kannst du nicht machen, du bist nachher stigmatisiert. Oder? Und die anderen haben gesagt, mach das, weil... Schau, wenn jemand helfen kann, dann sind es die Leute in der Klinik. Und das habe ich gemacht und das war auch richtig.
Und nicht nur das, du hast aus dem natürlich etwas Positives gemacht. Du hast ein Buch darüber geschrieben, das ein riesen Erfolg geworden ist. Ja. Und das hat dich dann natürlich auch wieder ein bisschen auf die richtige Bahn gebracht, oder?
Ja, auf die richtige Bahn.
Ja, mal hast du wieder einen Erfolg gehabt.
Ja,
du bist plötzlich einfach aus dieser... Was soll ich Situation, wo man das Gefühl hat, das, was ich mache, ist nicht gut? Ja, bist du eigentlich rausgekommen?
Ja, aber weißt, ich habe das Buch nicht geschrieben, damit ich Erfolg habe. Sondern ich habe das Buch geschrieben, weil ich gefunden habe, ich muss berichten. Weißt, in diesen 6 Monaten, als ich krank war, bin ich ja nicht bewusstlos gewesen. Ich habe ja gewusst, was mit mir passiert. Und das habe ich, als ich wieder gesund wurde, bei Anfang September 1998, habe ich das natürlich, ich musste das erzählen, meinen nächsten Leuten, weil ich ja während der Depression ich kaum reden konnte. Und da habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht für den Rest von meinem Leben ständig immer die gleiche Geschichte erzählen. Das ist ja todlangweilig, ich muss das aufschreiben. Und dann bin ich herangesessen und habe relativ zügig das Buch geschrieben. Und habe zum Glück dann in der Person von der Anne Rüffer und von der Dominik Raub Gelegenheit gehabt oder die Möglichkeit bekommen, dass sie das als Buch herausgegeben haben.
Und es ist weitergegangen, es sind weitere Filme gekommen. Jetzt habe ich gelesen, der nächste Film. Es gibt offenbar noch mal einen nächsten Film. ein alter Regisseur versucht, weiter Filme zu drehen. Ich nehme an, es ist überhaupt nicht autobiografisch.
Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich weiss ja nicht, wer das könnte sein. Aber Dominik...
Aber ist es lustig?
Ja,
oder wird das lustig?
Etwas anderes von mir.
Ja,
das kannst du nicht als Drama erzählen. Los, ich habe ein Drama gemacht in meiner Filmkarriere. Ich bin nicht der Komödie-Spezialist, verstehe mich richtig.
Konfrontation ist das gewesen.
Richtig. Das Attentat von Davos. Ja. Oder? Ein Jude verschüsst einen Nazi. Das hat mich so angezündet, als ich das gelesen habe, zum ersten Mal 1961 in der damaligen Sie und Er. Ich habe die Geschichte nicht gekannt.
Ja.
Oder? Da ist also ein Jude, in der Schweiz, ein jugoslawischer Rabbinersohn, der geht auf Davos und verschießt den höchsten, den Landesgruppenleiter der NSDAP. Ja, hallo! Das ist ein Film, da muss man einen Film machen.
David Frankfurt, ja. Ermordet Gustloff. Aber da frage ich mich, das war am Anfang, wo eigentlich das Thema Holocaust noch
74.
Nicht so, gar noch nicht in einer breiten Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Später ist es dann viel grösser geworden. Holocaust am Fernsehen, Schindlers List und so weiter. Und so fort. Aber dich hat das Thema in all diesen Jahren seither nicht mehr interessiert, mindestens filmisch nicht.
Nein, da muss ich dir sagen, ich habe das für mich, wo ich recherchiert habe für Konfrontation, also die Frankfurter Geschichte, oder? Der David Frankfurter habe ich ja dann persönlich noch kennengelernt, der noch gelebt. Und im Übrigen, das Interview, die Geschichte von David Frankfurter mit einem langen Interview in Sie und Er im 61, das war zum 25. Jahrestag vom Attentat im 36. Und dort bin ich auf die Geschichte gestoßen, oder? Und das ist für mich, jetzt muss ich einmal ein bisschen die Zeit studieren, 33 bis 45. Ich habe keine Matur
gemacht. Man muss auch sagen, deine Mutter ist ja eigentlich direkt betroffen gewesen, weil ihre Eltern sind ermordet worden in einem Todeslager. Das hast du als junger Bub am Rand, glaube ich, mitbekommen. Also du hast eine Betroffenheit, aber meine Frage ist ja, warum seither hat das Thema, das in den letzten Jahrzehnten viel größere Aufmerksamkeit gefunden hat. Da hat es Serien gegeben im deutschen Fernsehen, unsere Väter, unsere Mütter. Es gibt laufend Dokumentationen. Der Spielberg hat da ein grandioses Werk gemacht. Aber der Rolf Lissi hat sich mit dem Thema filmisch nicht mehr auseinandergesetzt.
Nein, das hat mich ja nie, das muss man ja nicht
machen. Nein, frage warum.
Ja, weil ich,
es ist doch etwas, das in deiner DNA drin ist.
Ja, gut. Ja, das ist richtig. Aber ich habe recherchiert in den Jahren, wo ich, bis ich den Film im 74 Jahren realisieren konnte, und habe Geschichten erlebt aus dem Land von 33 bis 45, eine tragischer als die andere. Und ich habe gefunden, man könnte ein gutes Dutzend Kinofilme machen. Wir haben unsere Geschichte in der Schweiz filmisch überhaupt nicht aufgearbeitet, im Gegensatz zu anderen Ländern.
Aber jetzt kommt zum Beispiel im Fernsehen kommt von einer Regisseurin, Frieden heisst das, eine Serie, wo genau die Zeit, also direkt nach dem Krieg, den Antisemitismus in der Schweiz aufgreift. Finde ich noch bemerkenswert.
Ja, sehr. Aber weißt du, jetzt haben wir 2020.
Eben. Aber der Lies ist immer noch im Film, aber er macht Schrebergärten und alternde Regisseure und so.
Du hast wirklich eine tolle Begabung. Du bist im Pauschalisieren grossartig, ein Meister. Ich will das auch können.
Wieso nicht pauschalisieren?
Nein, du, das sind so Schlagzeilen. Wie wenn ich... Roger, ich will dir etwas sagen. Du kennst mich. Ich lache gern. Okay. Und mein Filmvater war der Billy Wilder. Der Billy Wilder, gleicher Jahrgang wie mein Vater, 1906 geboren, der hat Komödie gemacht, ich muss gar nicht aufzählen, gell?
Grossartige.
Eben. Eine wie die andere. Aber er hat auch Dramen erzählt.
Eben.
Und der Liz... Last Weekend, Sunset Boulevard. Hallo, das sind natürlich Filme
gewesen. Tennessee Williams, ja.
Ja,
Rolf, ist alles gut, alles wunderbar. Wir machen zwischendrin eine Musik, ist schon. Musst dich nicht irgendwie entschuldigen, dass du nicht der zweite Billy Wilder bist. Für die Schweiz bist es. Für die Schweiz bist es, eindeutig. Was ist der erste Musiktitel?
Zuerst muss ich sagen, dass ich bin nicht der zweite Billy Wilder. Aber ich tue jetzt gerne den nächsten Titel ansagen. Das ist ein wunderbarer Song von einem von der grossen Entertainer und Jazz-Sänger mit der ebenso grossartigen Count Basie Band My Kind of Girl, Frank Sinatra und Count Basie Big Band.
Pretty little feet. She is really sweet enough an angel looks. She cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl.
Wir müssen noch mal etwas über den Woody Allen sagen. Du und der Woody Allen haben ja auch noch etwas Gemeinsames. Nämlich, ihr macht beide Jazz. Er mit Klarinette, du mit Schlagzeug. Und er schreibt in seinem Buch, er sei ein ganz miserabler Musiker. Und er werde eigentlich nur dann eingeladen, weil man ihn als Star sehen und so. Was würdest denn du sagen? Wie schätzt du dich ein als Musiker?
Ja, ich bin. Ich muss lachen, weil ich bin. Ich bin kein miserabler Musiker. Mm. Wenn er das sagt, ist das natürlich Woody Allen.
Tang sind schick, ein bisschen. Ja.
Aber das ist okay. Nein, ich bin. Aber was ich bin, ich bin ein blutiger Amateur. Und ich habe keine grosse Technik.
Hey, aber bist du ein Amateur?
Und ein totaler.
Aber wieso soll man dann in eine Bar gehen und einen Amateur anhören, wenn es so viele gute Berufsmusiker gibt? Hey, du machst es immer noch, oder?
Nein,
bist jetzt
nein,
gebremst worden
nein,
durch Corona?
Ah, ja. Nichts hat mit Corona nichts
zu tun. Sondern mit
Roger,
was?
Es tut mir leid, du bist schlecht informiert über die Musikszene in Zürich.
Ja, also bist du ein wichtiger Teil von der Musikszene?
Ja, weißt du wieso? Wir haben 14 Jahre im Edno Lack gespielt. 14 Jahre.
Eden für jeden.
Eden für jeden in der Bar. Immer vom Ende Oktober bis Ende Mai. Am Donnerstagabend von 7:30 bis 8:30.
Und ich war etwa ein paar Mal nicht dabei. Eben,
darum
müsste ich mich entschuldigen.
Nein, los jetzt, ich mache das noch fertig.
Ja.
Und wir würden heute noch spielen, wenn es Eden nicht umgebaut worden wäre und wenn der Jürgen Amspeck noch würde leben.
Und der war am Klavier und ist natürlich wirklich eine Zürich-Figur und ein guter Freund von uns beiden. Aber Sinatra findest du natürlich auch grossartig.
Ja, aber sicher.
Hast du zum Beispiel bei Netflix ein Doku gesehen über
den?
Ja, das solltest du aber machen.
Ja, ich weiss.
Das ist grossartig.
Ich habe keine Zeit.
Nein. Also die, wo sagen, ich habe keine Zeit.
Ja,
weder für das noch für das.
Nein, ich habe für Netflix wenig Zeit.
Ja gut, aber für den Frank Sinatra?
Ja, ich habe es auf dem Programm. Ich werde es auch schauen.
Aber es gibt super Dokus. Ich wollte eigentlich eine Frage stellen.
Ja.
Eben, ob du die Dokus siehst, zum Beispiel von Miles Davis, Quincy Jones, was die alles erlebt
Quincy
haben.
Jones habe ich gesehen und Miles Davis habe ich gesehen.
Aha, gut.
Ja, es ist nicht so, dass ich das negiere. Ich sage nur, ich komme praktisch fast nicht dazu.
Ja, aber das was ich wollte sagen, wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit für das oder jenes, dann ist es für diese Leute einfach nicht wichtig. Und viele Leute sagen, ich habe keine Zeit für Sport machen. Dafür hast du immer Zeit gefunden, weil es so wichtig war.
Ja.
Gehst du immer noch aufs Velo?
Ja, natürlich.
Ja?
Ja.
Velofahren ist aber nicht ungefährlich, oder?
Ja, da muss ich ja nicht jetzt erzählen, wenn ich auf die Schnur gefallen bin.
Wenn sie im Detail hören.
Nein.
Im Detail?
Nein, ich hatte 1500 Schutzengel und das muss ich nicht nochmal haben.
Also gut, erzähl von diesen 1500 Schutzengel. Was ist passiert?
Ja, aber es ist 4 Jahre her, das ist dann nicht mehr interessant. Während dem Dreh von «Die letzte Pointe».
Das ist noch in dir inne. So ein Sturz, der bringt man nicht mehr aus dem Gedächtnis, wenn man aufs Velo steigt, oder? Mir ist das auch passiert. Ich bin einmal gestürzt, weil ein Hund vorne durchgerannt ist. Und ich bremse da Vollbremsung und dann Salto Mortale und alles. Schulter gebrochen, Ellenbogen gebrochen. Jedes Mal, wenn ich aufs Velo gehe, denke ich doch an das. Das ist doch bei dir gleich.
Jawohl.
Also.
Ja, und jetzt? Soll jetzt ich nicht mehr aufs Velo wegen dir?
Nein, jetzt erzähl mal, wie es dann
ist. Nein, wir sind in der zweiten Drehwoche gewesen, von «Die letzte Pointe», Ende September. Wir haben am 21. September angefangen zu drehen. Und es war der 30. September gewesen. Wir hatten 5 Tage Woche, Freitag, Samstag frei. Der Freitag war ein Traumtag gewesen, 25 Grad, blauer Himmel, da musste ich aufs Velo. Einfach an meine Runde muss ich drehen. Und die Runde gab von mir von der Freienstrasse rauf, Hirslanden und dann in Ehlenbach an See runter und dann führen nach Feldbach und Brechtigen.
Ist noch weit.
Ötwil am See, Esslingen, Forch und wieder heim.
Wow,
ja, so eine Runde.
Wie lange ist das?
Ja, 2,25 Stunden.
Okay, also auf dem Rennvelo?
Ja.
Alleine?
Ja.
Gut. Also,
und beim Heimwegabend, es war nach der 6. gewesen, nach dem Zollikerberg, wo es die Vorstrasse zum Realp geht, aber noch auf Zollikerboden, hat es mich verschnetzelt. Das heisst, ich hatte knapp 50er gehabt.
Beim Abfahren?
Ja, also hast du einfach.
Hast du einfach? Nein, hallo, du bist doch nicht du, der Franz. Ich
kann nicht der schnellste sein, aber du kommst natürlich, also kennst du das? Gefälle und Gewicht und ja. Dann bist du dann gleich mal, bist irgendwie bei 50 und so und dann hat es mich gerührt. Jetzt kann ich dir leider zu meinem Bedauern nicht sagen, wie und warum. Ich weiss es nicht mehr. Es ist gelöst.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist sehr gut.
Ah ja?
Ja, weil ich einfach, ich weiss es nicht, es hat mir nichts wehgetan, ich habe nichts gemerkt. Und dann haben zwei Frauen mich auf der Straße liegen lassen, der Krankenwagen und die Sanität ist gekommen und die haben mich in Notfall vom Hirslanden gebracht. Oder? Und dort muss ich wieder wach sein, weil ich habe die Telefonnummer angegeben von meinem Sohn, von Elia, wo die heim war, im Römerhof, und die Rösches angeschaut hat vom Tag, oder? Und sich für morgen vorbereitet, nicht für morgen, für am Sonntag, am Samstag haben wir noch frei gehabt. Und da kommt das Telefon, ja, Herr Lissi, Ihr Vater ist im Notfall. Ja, kannst du dir vorstellen. Er ist auf, aber es war dann schon etwa 9:30 Uhr. Ich bin ja etwa so am 6:45 im Spital gelandet. Da haben sie zuerst mal schauen, was mit mir los ist. Also der langen Rede, kurzer Sinn. Er ist gekommen und sagt mir, das hat er erzählt, weil ich nicht mehr weiss. Ich war wach, habe mit ihm geredet. Dann sagt er, das Erste, was du gesagt hast, aber gell, den Film hören wir nicht auf.
Du willst ja nicht aufhören.
Habe ich gesagt.
Ja,
oder?
Du sagst dann, ja, auf dem Sterbebett wirst du noch sagen, den Film hören wir nicht auf. Ja. Sondern du willst gerne rausgetragen werden aus dem Dreh.
Ja, genau.
Sagst hinter der Kamera. Aber du bist ja gar nicht hinter der Kamera, das ist ja dein Sohn. Das ist ja so ein bisschen verbrämt, oder? Das ist ja, das klingt ein bisschen
poetisch.
Dramatischer.
Ist
ja,
Poesie.
Ist genau. Also, aber hast du dann nicht das Gefühl, weil die meisten Leute, nur um das noch zu sagen, die meisten Leute auf dem Sterbebett, hat man herausgefunden, die sagen nicht, ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Zeit im Büro sollen verbringen, sondern die anderen Sachen, Familie, Freunde sind wichtiger. Dass das dir könnte dann auch passieren.
Also was könnte mir passieren?
Dass du dann sagst, eben, vielleicht hätte ich halt weniger sollen, noch ich so beschäftigt sein und Film machen und mich um andere Sachen kümmern.
Nein, ich bereue nichts in meinem Leben. Bis auf das, dass ich ein bisschen konsequent hätte müssen Klavierstunden nehmen. Das ist das Einzige, was mich anmeldet.
Also gut, das ist
aber nein, es ist alles gut. Ich bin total mit mir im Klaren. Und wenn ich einmal sterbe, weißt du, was ich dann sage?
Hast du den Text schon?
Ja.
Wähle.
Es werde Licht.
Ah, es werde
das
Licht.
Das hat der Goethe gesagt.
Wo er gestorben ist?
Ja.
Wie hätte es dann noch aufschreiben können?
Ja.
Also gut, du hast den Text irgendwie schon parat. Also du hast jetzt eben einen Film, der eigentlich für den Schweizer Fernsehen gemacht wurde.
Ja.
Ist das viel einfacher gewesen? Haben wir da nicht müssen eingeben und auf Gremien warten, sondern irgendeiner hat einfach einen Kribbel machen und sagen, das machen wir. Ist viel besser. Weil bis jetzt hast du noch keinen Fernsehfilm gemacht.
Nein. Meine Filme sind auch am Fernsehen gelaufen.
Das ist ja logisch, wie alle.
Das ist Cinema Süd, ja. Das ist die Abmachung zwischen dem Pakt zwischen dem Fernsehen und der freien Filmszene.
Komplizierte Geschichte gehen wir nicht darauf.
Nein.
Also, aber ein Fernsehfilm, ja. Wo fürs Fernsehen...
Ich darf ich erzählen, einfach wie es passiert ist. Ja. Dann ist das einmal mal gesagt.
Das muss man einfach mal gesagt haben, weil es gibt jetzt ja keinen Film mehr für am Schweizer Fernsehen.
Ja, das ist der letzte Fernsehfilm.
Das ist die letzte Pointe.
Ja, das ist jetzt
für jeden ist die letzte Fuerte. Das ist ja grauenhaft. Also ausgerechnet, wenn du jetzt ins neue Genre reinkommst und merkst, wie es einfach ist, einen Film machen, hören die auf.
Ja, genau.
Weil sie keine Kohle mehr haben.
Ja, also, da muss ich gerade ein bisschen korrigieren, weil es ist natürlich nicht einfacher. Weil das Fernsehen, wer zahlt, befiehlt. Die tun ja drei schwätzen. Das ist okay.
Für das sind die angestellt.
Ja, das ist okay.
Die müssen sich wichtig machen, oder?
Ob sie sich wichtig machen oder wie immer, sie müssen etwas machen. Also, ich wollte sagen, es ist so gelaufen, dass der Fernsehredaktor damals im 2000, das war noch im 15, war, Dominik sagt, der Dominik Bernet ist mein Drehbuchautor.
Ja.
Der hat Hunkler-Drehbuch geschrieben, Bestatter, drei tolle Romane. Und wir haben uns im 2006 kennengelernt. Und dann habe ich ihm das Exposé für die letzte Pointe zum Lesen gegeben. Er hat gesagt, du, könntest du dir vorstellen, ein Drehbuch mit zu schreiben? Weil ich habe nach der Depression beschlossen, ich schreibe nie mehr allein ein Spielfilm-Drehbuch. Ich habe ja dann nur noch Doc-Film.
Und warum nicht? Hast du dir selber nicht mehr so getraut?
Ja, es ist einfach, weißt du, ich habe einmal in meinem Buch, kann man das nachlesen, ich habe das mal aufgerechnet, ich habe 7 Jahre verloren mit einfach Eingaben, Geld suchen, zum meine Filme können machen oder eben nicht machen. Es hat ja auch Ablehnung gegeben. Der Film ist nicht zustande gekommen.
Ja.
Oder? Und dann hat er gesagt, oh, das interessiert mich. Und so ist unsere Wunder, ich muss es sagen, ich darf da einen kleinen Werbespot für den Dominik machen, wunderbare, beglückende Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben bis jetzt 3 Drehbücher geschrieben. Eins ist nicht verfilmt worden. Und die letzte Pointe, nach 10 Jahren, 2006 haben wir angefangen, 2016 haben wir den Film gemacht und jetzt haben wir eben ein Affentempo schon den nächsten gemacht. Und der Redakteur hat Dominik gesagt, du, wir haben da einen Stoff in der Schublade. Ein Produzent hat uns das vorgeschlagen, man könnte doch von dem Doc-Film von Manu Khalil «Unser Garten Eden», ein Dokumentarfilm über den Schrebergärtner in Bern, in einem Schreibergarten, könnte man doch einen Spielfilm machen.
So also, denken die, auf die Art und Weise. Einfach ein bisschen Nostalgie. Oh, das ist so,
die
SRF
nicht so
bei den Leuten, oder? Nicht nur dass man da nicht nur irgendwie Alpenbilder
Roger,
macht, sondern irgendwie aus den Aglono-Bilder bringt und das in einen Spielfilm reinbringt.
Nein, lass jetzt, das ist jetzt ein bisschen böse. Bist du jetzt ein bisschen böse mit
dem Film? Nein, ich frage doch.
Ja,
wenn die dir vorschlagen, einen Film machen über Schreibergarten, einen Spielfilm, und ihr dann den machen, finde ich also ein bisschen
jawohl. Gut, dann tue ich dir das erklären.
Und dann wir haben fast nicht mehr so viel Zeit.
Ja also gut, also ich mache ganz schnell.
Ja.
Ich habe gesagt, dann müssen wir eine Geschichte finden. Wir müssen die Geschichte erfinden. Das hat nichts mit dem Doc-Film zu tun, aber wir haben den angeschaut.
So sind Spielfilme, die sind meistens erfunden.
Eben,
ja.
Der ist lustig, oder? Und dann haben wir die Geschichte erfunden, der Dominik und ich. Und der Dominik hat das Drehbuch geschrieben und das ist alles durchgewunken worden.
Ja,
und
weil es ihre Idee ja war.
Wie?
Ja, ihr Vorschlag war.
Ja gut, ja, das ist ja okay. Das stört mich ja nicht.
Mal, aber
Geschichte ist von uns.
Ja, aber es ist gleich. Aber die haben einen Film wollen zu einem Schreibergarten und ich habe ihn geliefert.
Ja, aber das haben sie in dieser Form nicht. So haben sie nicht erwartet.
Nein, ja klar, die haben vielleicht gar keine Erwartungen gehabt. Die haben einfach das Thema gedacht.
In der zweiten Drehwoche sagt, da gibt es immer das Bergfest in der Mitte des Dreh, sagt der Fernsehredakteur zum Elia, also Elia, man kann sagen Elia oder Elia.
Ist dein Sohn? Wie sagst du ihm?
Elia.
Gut, okay.
Sagt er, du, ihr macht ja Kinobilder. Dann sagt er, ja, wir machen Bilder. Ob das jetzt Fernsehen oder Kino ist, das ist unser Arbeitsqualitätsstandard. Und dann nachher hat es schon geläutet, oder? Und dann habe ich die Leiterin vom Fernsehen, Lilian Reiber, gefragt, du, könntest mir den Film ins Kino bringen? Und dann sagt sie, wir müssen einfach einen Verleih haben. Ja, und so ist es dann passiert und jetzt ist er im Kino.
Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Am morgen Abend eine grosse Gala, Career Achievement ja. Award für den Rolf Lissi wirklich verdient und auch für deinen Elan mit 84 da einfach noch weiterzumachen. Das finde ich grossartig.
Danke.
Also dein Impetus, den du hast, auch deine Lebensfreude, die du hast, auch deine Lebenslust, die du hast, wo du auch eben ein soziales Leben führst. Ich kann mir vorstellen, jetzt in dieser Corona-Zeit, vor allem im Lockdown, ist es für dich nicht ganz so einfach gewesen. Hat dich ein bisschen erinnert an deine Zeit in Burghölzli?
Du bist immer für einen guten Witz. Aber wirklich, ich muss lachen. Roger, ich habe es genossen.
Eben.
Ich bin mich seit 50 Jahren mache ich Homeoffice.
Ja.
Ich bin gern daheim. Ich arbeite gern daheim. Ich habe die Ruhe genossen, keine Flüge. Wenig Leute auf der Straße, alles zu, leere Straße. Ich bin jeden Tag laufen. Grossartig.
Wunderbar. Und hoffen wir, dass es nicht noch weiter so grossartig
ist. Nein, so darf es nicht bleiben. Gut. Das ist wohl klar.
Also, noch letzter Titel. Was ja. hören wir?
Der letzte Titel. Nein, ich habe da noch...
Ja, wir haben nur noch Zeit für einen, weißt
du? Also, dann machen wir den Schlusssong von Mark Sway, vom neuen Film «Eden für jeden». Aha. Ein wunderbarer, ich sage jetzt schon Hit, es kommt so, wie es kommt.
Das ist der Doppelpunkt mit dem Rolf Lissi, mit dem Lifetime Award, den er morgen überkommt. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Es kommt so, wie es kommt. Es kommt so, wie es kommt. Schlimmer geht immer, aber besser eben auch. Es kommt so, wie es kommt. Man hat doch gern alles im Griff, was für mich genau so stimmt. Weiß exakt, wo alles ist. Vor allem dann, wenn ich's grad find. Du bist plötzlich da und ich hab dich nicht mal gesucht. Ich geh all in, alles auf schwarz, mach den Schritt, lauf auf dich zu. Es kommt so, wie es kommt. Es kommt so, wie es kommt. Schlimmer geht immer, aber besser eben auch. Es kommt so, wie es kommt. Glücklich gewesen. Wir haben uns geliebt und zusammen getanzt. Doch schon der grosse Meister singt: Liebe kommt und Liebe geht. Man hat schon gerne ein Happy End, aber es hat nicht willen sein. Alles, was mir das Leben schenkt, macht das aus mir, was ich jetzt bin. Es kommt so, wie es kommt. Schlimmer geht immer, aber besser eben auch. Es kommt so, wie es kommt. Es kommt immer noch ein Sommer und wieder mal ein Zug. Es kommt so, wie es kommt. Es kommt immer noch ein Wunder, wieder öffnet, wo die hebt. Es kommt so, wie es kommt.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.